Es hat mich aber auch wirklich nicht interessiert, irgendwelche Produkte zu verkaufen, die es jetzt, also das 200. Shampoo, Autos, solche Dinge haben mich nicht interessiert. Ich glaube, die meisten Unternehmer machen einfach, was sie interessiert. Mich hat interessiert, mehr Zuschauer fürs Kino zu erreichen. Ein starker Film vermag es einfach so zu transportieren, warum sich jemand wie fühlt. Und daran nehmen wir Anteil und dadurch verändern wir uns ein bisschen, weil wir merken, ja, so passiert es halt oder so geht es jemand oder so fühlt sich das an und sowas halt. Also dieses, im Endeffekt ist es so eine Art Empathie-Erweiterung.
Willkommen bei The Medium is the Message, dem Podcast vom Medianet Berlin-Brandenburg, einem interdisziplinären Netzwerkverein der Medien-, Kreativ- und Digitalwirtschaft. Ich bin Janine Koch, Vorstandsvorsitzende von Medianet und regelmäßig spreche ich mit VertreterInnen aus den unterschiedlichen Bereichen der Kreativwirtschaft. Ich möchte von Ihnen wissen, was sind die aktuellsten Themen und drängendsten Fragen der Branchen und welche unternehmerischen Werte treiben Sie persönlich an? Welche Botschaften möchten Sie in die Welt tragen und welche Rolle spielen Medien und Netzwerke dabei? Ich spreche also mit Menschen, die ihre Erfolgsstories und Stolpersteine, kurz ihre persönlichen Erfahrungen auf ihren Karrierewegen mit uns teilen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Einfach nur viel Geld verdienen, das war ihr zu wenig. Sie wollte unternehmerisch arbeiten, soziale Probleme lösen und sich in die Gesellschaft einbringen. Sinead de Beese. Sinead ist Gründerin und Geschäftsführerin von Greta & Starks. Dahinter verbergen sich zwei zentrale Apps, die es hörgeschädigten und sehbeeinträchtigten Menschen ermöglichen, ins Kino zu gehen. Nie hätte sie gedacht, dass sie eines Tages einmal Apps entwickeln würde, aber es kommt eben immer anders, als man denkt. Sinead wurde in Eritrea geboren und ist in Mannheim aufgewachsen. 1999 kam sie nach Berlin. Studiert hat sie eigentlich BWL. Während ihres Studiums kam es aber so fast zu einem kleinen Downer, denn sie wollte schon immer unternehmerisch arbeiten, dann aber bitte mit Social Impact. Sie arbeitete eine Zeit lang als Verleiherin und Filmproduzentin, bis sie 2011 eine Reportage über eine junge, blinde Läuferin machte, die Sinead zu ihrer App-Idee inspirierte. Die junge Frau wollte mit ihren Freundinnen ins Kino gehen, konnte aber den Film nicht folgen. Nur ein Jahr später entwickelte Sinead den Prototyp für ihre Apps und 2013 wurden die Apps Greta für Autodeskription und Starks für Untertitel veröffentlicht. Die Anwendung ist denkbar einfach. NutzerInnen laden die Apps kostenfrei herunter. Dann suchen sie sich einen Film ihrer Wahl aus und schon kann es losgehen. Während die App Starks parallel zum Film für hörbehinderte ZuschauerInnen spezielle Untertitel auf dem Smartphone ausspielt, liefert Greta blinden ZuschauerInnen ohne das Smartphone Audiodeskription, für die sie Kopfhörer verwenden können. Im Kino musst du noch auf Play gedrückt werden, sobald der Film beginnt. Die App hört dann mit und synchronisiert sich passend zum Filmgeschehen. Ich möchte mit Sinead über die Entstehung und Entwicklung ihres Unternehmens sprechen, darüber, wie es war, als Frau ein Startup zu gründen und das sogar in einem Bereich, den es zu der Zeit damals noch gar nicht gab. Ich möchte mich mit ihr über Innovation in der Berliner Kreativwirtschaft unterhalten und bin gespannt, was sie mir über Inklusion in der Filmbranche erzählen kann. Hallo Sinead, schön, dass du da bist.
Hallo Janine, vielen Dank. Gerne. Für das sehr ausführliche, sehr, sehr genaue Intro. Ich glaube, so viel weiß sonst keiner über mich.
unsere Redakteurin Xenia, die für mich immer diese tollen, wunderbaren Intros und auch Interviews vorbereitet, die ist einfach eine Füchsin und kann super recherchieren und tolle Infos zusammentragen. Auch an der Stelle mal danke, Xenia, dass du da so eine tolle Arbeit machst jedes Mal. Ja. Insofern bin ich ihr auch sehr dankbar, dass sie da immer die Möglichkeit bringt, so in die Tiefe zu gehen mit meinen GesprächspartnerInnen. Heute bist du es und ich habe schon ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser Apps erläutert und sie so ein bisschen technologisch erklärt, was da jetzt eigentlich passiert, so an den Rändern. Kannst du noch mal ein bisschen uns mitnehmen in diese Situation? Du machst diese Reportage 2011 mit dieser blinden Läuferin. Was ist dann passiert?
Also zunächst ist nichts passiert, außer dass ich festgestellt habe, ich werde doch nicht eine erfolgreiche, weltberühmte Regisseurin. Das war nämlich der Anlass. Ich wollte mich als Regisseurin ausprobieren und habe dann gemerkt, dass das nicht mein Gebiet ist und war aber sehr dankbar, dass ich die Erfahrung machen konnte. Also dass ich die Gelegenheit hatte, bei einer Reportage mit Regie zu führen, um dann festzustellen, das ist nichts für mich. Also das ist einfach anders, das selbst zu merken an der Erfahrung, als weil man halt sozusagen es überhaupt nicht versucht und das mehr so von außen an einen herangetragen wird. Und bei der Reportage an sich war ich einfach total begeistert von der super talentierten, super motivierten jungen Frau, die ja Weltranglisten-Zweite war und die konnte alles in ihrem Leben machen. Das Einzige war halt eben, dass sie nicht ins Kino gehen konnte, nicht unabhängig ins Kino gehen konnte. Und das war ja mein Gebiet. Und also ich als Verleiherin, überhaupt als jemand in der Kinobranche, mein Interesse ist ja, Leute mit der Leidenschaft Kino zu begeistern, anzustecken. Und wenn jemand schon ins Kino möchte, dann sollte nicht nur der rote Teppich ausgerollt werden, sondern alles sollte möglich gemacht werden, damit eben jeder, der möchte, am Kinoerlebnis teilhaben kann. Und mir ist es überhaupt erstmal aufgefallen, dass es da ein Thema gibt. Das wusste ich vorher nicht. Und ich war schon immer jemand, der in der Kinobranche darüber nachgedacht hat, was gibt es hier eigentlich für Probleme und welche möglichen Lösungen könnte es dafür geben. Also ich bin einfach grundsätzlich so ein Typ, ich komme irgendwo rein und analysiere die Situation und überlege mir, was kann man hier optimieren. Und meiner Ansicht nach ist ja sozusagen das große Ziel in der Kinobranche ist ja, Leute zu berühren, Leute vielleicht ein Stück zu verändern, Leute zu inspirieren über was das Leben ist, was Menschheit ausmacht, was ja, was uns antreibt und gleichzeitig natürlich auch mehr Zuschauer zu erreichen. Mehr Zuschauer für diese wichtigen Themen, für diese weltöffnenden Themen sozusagen. Und das war für mich eine Möglichkeit. Da gibt es eine Zielgruppe anscheinend, die am Kinoerlebnis teilhaben möchte, aber über die hat noch keiner nachgedacht. Mhm. Und ich hatte so ein Unternehmen, in dem habe ich sozusagen zwischen Wirtschaftsunternehmen und Verleihern vermittelt und habe so Sponsoring-Verträge gemacht. Das war auch, es war so, eigentlich sowas wie Product Placement, aber im Nachhinein, also der Film war schon fertig und in diesem Zusammenhang bin ich mit der Firma Ericsson in Kontakt gekommen und wollte ein Sponsoring bekommen für einen Film, der auch schon eine Audiodeskription hatte, aber die Audiodeskription war halt eben nicht zugänglich und dann hat meine Ansprechpartnerin gesagt, nee, also die haben kein Geld, aber wenn ich jetzt so eine Idee hätte für den Bereich Technology for Good, dann können wir zusammenkommen. Dann habe ich schon gedacht, Idee für Technology für Good, kein Problem, ich lasse mir was einfallen. Und so war das, war eigentlich nur auf der Jagd nach diesem Sponsoring-Geld, nach der Kooperation. Und dabei ist mir halt eben eingefallen, dass ich auch vor kurzem diese Reportage gemacht habe und dass es ja gar keine Lösung gibt, wenn es schon Audiodeskriptionen gibt und so weiter. Und ich hatte mein erstes Smartphone, obwohl ich konnte mit dem Smartphone nichts machen, außer telefonieren und im besten Fall noch E-Mails lesen und dachte, okay, cool, dann mache ich jetzt eine App. Ja, ich hatte natürlich gar keine Ahnung von Apps und ich kannte auch keinen einzigen Programmierer oder keine einzige Programmiererin. Ja, so kam es irgendwie. Also wir haben uns dann natürlich dann entlang gehangelt, aber die größte Motivation war einfach die Begeisterung fürs Kino, für den Ort, wo Menschen zusammenkommen können, also physisch sozusagen, aber auch über die starke Identifikation, die man mit jeder Art von Hauptfigur haben kann. Und ich dachte mir halt, okay, gut, mir wird schon was einfallen. Mhm. Und so war das dann auch quasi. Das ist
ja abgefahren. Da sind 1000 Dinge, die du genannt hast, sind sofort ganz viele Fragen aufgeploppt. Ich versuche mich trotzdem mal ein bisschen chronologisch lang zu hangeln, nochmal ganz kurz bei der Läuferin hängen zu bleiben. Hast du noch Kontakt zu ihr? Hat sie jemals mitbekommen, dass sie so eine große Inspirationsquelle am Ende für dich war?
Ja, also wir haben jetzt nicht mehr so ganz viel Kontakt, weil sie wohnt in Jena und ist natürlich in einem ganz anderen Lebensabschnitt als ich. Ich bin ja so quasi so alt wie ihre Mutter. Aber sie kommt ja auch aus Eritrea wie ich und ursprünglich wollte ich auch sowieso eine Geschichte erzählen von Freiheitskämpferinnen, von Frauen, wie dem auch sei, ich will jetzt nicht abschweifen. Aber ja, wir haben noch so locker Kontakt und ich glaube, also sie hat gesagt, sie ist begeistert darüber oder freut sich darüber, dass sie erstens mal am Kinoerlebnis jetzt so teilhaben kann, wie sie sich das gewünscht hat und dass sie auch als Inspirationsquelle fungiert hat sozusagen, um sowas für alle Blinden und Sehbehinderten und auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung zu ermöglichen.
Ja, absolut. Das ist ja, also das hat dann auch alles geklappt mit dem Sponsoring und die sind dann eingesprungen, Ericsson, oder war das denn ganz anders?
Nee, also ein Sponsoring haben wir nicht bekommen, aber wir haben dafür halt diese App entwickelt und die haben für uns sozusagen die Android-Version entwickelt, also zumindest die Beta-Fassung, die Beta-Version und das war dann halt so die Zusammenarbeit. Mhm. Ja.
Okay, das ist ja schon mal super. Also erstmal vielen Dank für die inspirierende Einstiegsgeschichte. Jetzt hast du ganz viel über das Filmemachen gerade schon im Eingang gesprochen und darüber, dass du ja eigentlich eine verkappte, sehr erfolgreiche Oscar-prämierte Regisseurin bist.
Sein wollte.
Genau. Was ist denn, also bewegt dich das Thema nach wie vor? Also der ganze Filmbereich, klar, du hast natürlich immer noch mit dem Filmbereich zu tun, aber aus einer völlig anderen Perspektive. Machst du jetzt noch was in dem Bereich?
Ja, also wie gesagt, gesagt, mir ist aufgefallen, ich bin nicht die ich bin nicht die Person, die inhaltlich an einem Film arbeitet, weil also als Regisseurin eigne ich mich gar nicht, vielleicht als Produzentin, aber wie dem auch sei, das mir, es kommt mir nicht, ist jetzt für mich jetzt nicht mehr so wichtig, weil ich auf einer anderen Ebene sozusagen fürs Kino Erlebnis mitarbeite, so fühle ich mich zumindest. Und ja, also jetzt habe ich natürlich eine andere Vision, die ich verfolge. Mhm. Hat aber auch mit dem Kinoerlebnis zu tun.
Und damit meinst du jetzt die beiden Apps, die Vision, die du verfolgst, genau. Gibt es da, also vielleicht schon mal kurz vorweggegriffen, gibt es da eine Idee, noch eine weitere App zu entwickeln für noch irgendeinen anderen Bereich, der dir aufgefallen ist, der irgendwie hilfreich wäre im Kinoerlebnis? Oder bist du erstmal gut ausgestattet mit den beiden?
Also wir haben die Apps ja jetzt schon so vor 2 Jahren oder so zusammengelegt. Mhm. Und zwar mit dem Hintergrund, am Anfang hatten wir halt diese 2 unterschiedlichen Apps, einmal für blinde und einmal für gehörlose Menschen. Und jetzt haben wir aber noch viel mehr Produkte oder Features dazu entwickelt. Und da aus dem Grund hat es Sinn ergeben, das zusammenzulegen. Und wir haben jetzt diese App, die eben Audiodeskription und Untertitel für gehörlose Zuschauer abspielen kann. Aber unser neues Feature, was wir jetzt auch Anfang des Jahres starten wollen, ist auch Fremdsprachigkeit. Mhm. Das heißt, wir wollen auch sozusagen OMO für jeden und überall anbieten. Also, dass der Film in irgendeiner Fassung, sei es im Original oder in der deutschen Fassung im Kino gezeigt wird und der französische oder arabisch sprechende oder wer auch immer Zuschauer, Zuschauerinnen, die können sich dann halt die Fassung, den Film in der Fassung anhören, die sie sprechen. Mhm. Und das ist für uns auch ein weiteres Zuschauerwachstumstool einerseits und andererseits geht es auch wiederum darum, mehr Leute, die für sich fürs Kinoerlebnis interessieren, einzubeziehen, einzuladen, Angebot zu machen. Und abgesehen davon ist es halt eben das, was halt unsere App am besten kann, verschiedene Angebote machen, ja. Also verschiedene Sprachfassungen oder verschiedene Features anbieten.
Das ist ja abhängig davon, ob die Produktion entscheidet, ob sie überhaupt so eine zweite, dritte, vierte Fassung anbietet. Das ist ja nicht überall so der Fall. Ne? Meine Wahrnehmung ist, dass immer mehr Originalfilme sozusagen, dass der Trend dahin geht, dass man immer mehr Originalfilme anbietet. Erlebt ihr das auch so? Wird es schwieriger, irgendwie andere Sprachen, andere Übersetzungen zu bekommen? Für aktuelle Filme?
Also zum einen ist es so, dass wir ja noch total dafür kämpfen, dass es auch noch mehr barrierefreie Angebote gibt. Es gibt Filme, die haben eigentlich Audiodeskription oder Untertitel, werden aber nicht bereitgestellt, werden jetzt nicht zugänglich gemacht über unsere App. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall verändern möchten. Das ist auch der eine Grund, warum wir jetzt den Teil der Firma in eine gemeinnützige GmbH umwandeln. Um die Eintrittsbarriere für Produzenten, die vermeintliche Eintrittsbarriere für Produzenten aller Art sozusagen noch kleiner zu machen. Darüber hinaus ist es so, dass wir halt eben noch einen Mehrwert bieten wollen, indem das Angebot der fremdsprachigen Fassung hinzukommt, dass sozusagen für den Verleiher oder den Produzenten noch mehr Leute erreicht werden können und für die Nutzer wiederum halt eben ein größeres Angebot mehr gemacht werden kann. Und dann ist es so, wir denken, die Mehrsprachigkeit international. Das heißt, wenn ein deutscher Film zum Beispiel nach Frankreich kommt und dafür eine französische Fassung bekommt, dann kann halt eben diese französische Fassung überall in der Welt mit unserer App oder der Plattform zugänglich gemacht werden. Das ist so unsere Idee. Und es gibt ja für sehr viele Filme sehr viele verschiedene Sprachfassungen, aber in der digitalen Welt, Entschuldigung, ich habe mir gerade so an den Kopf gepasst, aber ich verstehe nicht, warum in der digitalen Welt diese ganzen Fassungen, verschiedene Versionen existieren, die sind aber nicht überall und gleichzeitig zugänglich. Ja. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil die Technologie, also unsere Technologie zum Beispiel bietet das an und wir haben das Thema in der Kinobranche, dass wir mehr Zuschauer erreichen wollen, überall in der Filmbranche und das ist zum Beispiel ein Tool. Aber wie gesagt, das hätte ja eigentlich schon vor 5 oder vor 10 Jahren entwickelt werden können. Also wir haben es schon 5 Jahre entwickelt, aber nichtsdestotrotz, eigentlich finde ich, ist das so eine Sache, an die ich auf jeden Fall glaube und wo ich denke, dass es einen Mehrwert schafft in beide Richtungen.
Absolut. Habt ihr eine große Konkurrenz auf dem Markt? Gibt es viele Anbieter, die sowas Ähnliches machen wie ihr oder seid ihr ganz allein unterwegs?
Also es gibt viele verschiedene Anbieter oder zumindest mehrere, die so Teilaspekte machen. Wir haben auf jeden Fall, gab es mal eine App von Also ursprünglich hatten wir Sennheiser als Konkurrenten Sennheiser. Die hatten auch eine sehr gute Idee, aber die war hardwarebasiert. Die wäre sozusagen viel kostintensiver gewesen für die Kinobranche insgesamt. Und hat sich halt eben so die softwarebasierte Lösung durchgesetzt. Was die Mehrsprachigkeit anbelangt, ist es so, dass es mal auch eine Vorstellung gab, eine erste Präsentation von Paramount. Die haben auch eine App vorgestellt, die im Endeffekt sowas Ähnliches machen sollte. Es wurde dann nicht weiterverfolgt. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, warum. Also wenn jemand von euch, der das gerade hört, weiß, warum nicht.
Bitte meldet euch.
Ich hätte gerne mehr Infos darüber. Ich meine, natürlich habe ich auch Paramount direkt selbst angesprochen. Ja. Ich bin eh der Typ, ich spreche alle an, weil ich finde, in diesem Bereich ist Kooperation das Mittel der Wahl, weil zum einen ist es der globale Markt, den ich sozusagen bearbeiten möchte, wofür ich ein Angebot machen möchte. Und abgesehen davon ist Partnerschaft in der heutigen Zeit, glaube ich, wirklich eine Möglichkeit, noch stärker diese Innovation, und wir brauchen noch viel mehr Innovation im Kinobereich, zusammen zu gestalten.
Absolut. Sagst du schon ganz weise Worte, obwohl wir gerade erst am Anfang des Interviews sind, weil ich beobachte das auch eben, dass es total viel um gemeinsame Zusammenarbeit geht, um Kooperation, ganz anders als es vor einigen Jahren noch der Fall war, wo man sehr viel auf Konkurrenz unterwegs war und bloß keine Ideen teilen, bloß keine Netzwerke teilen und so. Und jetzt es dreht sich gerade extrem um. Hast du das Gefühl, das hat was mit der Pandemie zu tun, oder war das eine Beobachtung, die du vorher schon gemacht hast, oder ein Gefühl, was du vorher schon bekommen hast?
Also ich denke, es ist so ein kleiner Wertewandel, ist mein Eindruck, zumindest von vielen mittelständischen Unternehmen. Und ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass immer wieder ja auch viele Leute in ihrem Berufsleben, den sie mit Leidenschaft und Herzblut machen, ausbrennen. Mhm. Und man immer mehr darüber nachgedacht hat, das ergibt so keinen Sinn. Wie will man eigentlich langfristig die Wirtschaft gestalten? Mhm. Und ich denke, es gibt so eine Bewegung von Leuten, die Wirtschaft neu gestalten wollen. Und zwar auf eine nachhaltige Art und Weise, so dass man immer noch sein Herzblut und seine Leidenschaft reinstecken kann, aber halt eben Ressourcen schon.
Absolut. Kommen wir nochmal zu dem Thema Herzblut und Leidenschaft und ein bisschen so nochmal zurück zu deinem Weg in die Filmbranche. Vielleicht mal so eine ganz banale Frage, die mich aber trotzdem persönlich interessiert. Was war denn der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
Also ich wollte auf jeden Fall House of Gucci sehen und den Eiffel-Film, Monsieur Eiffel oder wie der heißt. Das war auch ein toller Film und die musste ich auch, sobald es geht, nachholen.
Also, okay, gut, alles klar, noch nicht geschafft. Dann, was begeistert dich so am meisten am Kinoerlebnis, weil du vorhin gesagt hast, dass das ein wichtiges Anliegen für dich ist, das Kinoerlebnis noch erlebnisreicher zu machen?
Also mir gefällt wirklich das Gemeinschaftserlebnis, und während viele Leute ja sich beschweren über die anderen Besucher, also ich bin wirklich wie so ein Kind, ich gehe da hin, ich kriege das überhaupt nicht mit, ob hinter mir, vor mir jemand irgendwas macht, weil ich total eintauche. Ich schaue mir auch keine Trailer an, weil ich möchte wirklich so total so, ich nehme jede Überraschung mit und jede Begeisterung und jede Wandlung in der Handlung, jede Wendung in der Handlung. Und also mir gefällt, wie gesagt, dass man da zusammen ist, und wenn was lustig ist, dann lachen alle zusammen oder erschrecken sich zusammen, oder was ich auch sehr oft erlebt habe, zum Beispiel bei dem super hinreißenden Film Bis dann, mein Sohn, ein chinesischer Film, da haben alle Leute, da waren Leute zwischen, sagen wir mal, 17 und 65 oder sowas, oder 75, und alle haben geweint, alle, durch die Generation hinweg, obwohl da ganz unterschiedliche Menschen saßen, alle waren auf die gleiche Art und Weise bewegt und berührt. Und obwohl es ein Film war, der 3 Stunden ging. Wahnsinn. Und das finde ich total faszinierend, dass wir uns alle mit den gleichen Figuren identifizieren können. Ein starker Film vermag es einfach so zu transportieren, warum sich jemand wie fühlt. Und daran nehmen wir Anteil. Und dadurch verändern wir uns ein bisschen, weil wir merken, so passiert es halt. Oder so geht es jemand. Oder so fühlt sich das an. Und sowas halt. Also dieses, im Endeffekt ist es so eine Art Empathie. Erweiterung oder sowas. Also so fühlt sich das für mich an. Deshalb ist mein Lieblingsgenre auch Drama. Ich liebe einfach so in die Abgründe der Menschen sozusagen einzutauchen und dafür so ein Verständnis zu entwickeln. Begeistert mich. Also auch die Geschichten.
Jetzt, wo du das so erwähnst, so Kino ist natürlich, was das angeht, auch einzigartig. Normalerweise gibt man sich ja selten, also zumindest in der Vergangenheit, so verletzlich und sozusagen quasi die Blöße in der Öffentlichkeit zu weinen. Ja, das ist, war ja lange Zeit verpönt und es gehörte sich ja ewig nicht. Jetzt seit Brené Brown und seitdem sie über Verletzlichkeit offen spricht und viele andere auch, ist das, vielleicht hat sich das gewandelt. Aber das ist natürlich auch so eine Eigenart am Kinoerlebnis, dass man da plötzlich sitzt und eben nicht für sich ist, sondern um einen herum im Idealfall 200, 300 Menschen, die eben auch ein Taschentuch zücken und oder eben sich auf die Schenkel klopfen, weil sie vor Lachen nicht mehr können. Also auch ein bisschen eine Gegenbewegung zum Individualismus, den wir ja auch eine Zeit lang oder auch immer noch sehr intensiv erleben in der Gesellschaft. Insofern finde ich auch noch so ein Add-on für die Gemeinschaft, fürs gemeinschaftliche Kinoerlebnis.
Ja. Und ich finde es halt auch wichtig, dass so ganz wichtige gesellschaftliche Themen ja auch immer wieder behandelt werden. Und zum Beispiel einer der interessantesten Filme ist immer noch für mich dieser Film von Alrun Götte, Die Kinder sind tot. Das ist ein Film, den hat so gut wie keiner angeschaut. Aber ich, und das, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schwanger war, und der Film ist auch schon 20 Jahre alt, aber es hat mich einfach total ergriffen, dass sich eine Regisseurin getraut hat, einen Film zu machen über diese total schmerzhafte Erfahrung, die ja im Endeffekt schmerzhaft war für ganz Deutschland, dass zwei kleine Kinder umgekommen sind, alleine in ihrer Wohnung. Mhm. Und ich fand es sehr stark, dass sie den Mut hatte, da hinzuschauen und die Leute zu treffen. Und ich fand es auch interessant, sozusagen die Geschichte der Protagonisten zu hören und nicht die Mutter sozusagen nur als Bösewicht zu sehen, sondern das so im gesellschaftlichen Kontext. Wo waren denn die anderen Leute? Wo war der Vater? Wo war die Großmutter? Mhm. Wo war die Gesellschaft? Und ja, und das tut natürlich weh, da hinzugucken, weil man auch so mit seinem eigenen Schmerz konfrontiert ist. Aber für mich ist es eben wichtig, auch dann halt eben mich selbst dabei zu erleben und auch immer wieder Rückschlüsse zu ziehen, warum ist es für mich so schmerzhaft und dann auch da reinzugehen und darüber auch hinauszuwachsen. Also Film hat für mich sehr viele wichtige Aspekte.
Ja, man merkt es total. Du hast ja eigentlich, und das, da kommen wir nochmal ein bisschen zu deinen Wurzeln zurück, du hast ja eigentlich BWL studiert, doch eher ein recht trockenes Studienfach, mit dem man natürlich super viel machen kann, wie man sieht. Auch hast du da sehr viel draus gemacht. Wie war denn dein Weg in die Filmbranche, für die du ja offensichtlich immer noch so stark brennst?
Also ehrlich gesagt habe ich mir, glaube ich, die Filmbranche ausgesucht, weil ich dachte, da sind die meisten Leute so locker, sage ich jetzt mal, wie ich. Also es hat mich aber auch wirklich nicht interessiert, irgendwelche Produkte zu verkaufen, die es jetzt, also das 200. Shampoo, Autos. Solche Dinge haben mich nicht interessiert. Mich interessiert eben Dinge, die die Menschheit bewegen. Und wie ich schon gesagt habe, gesellschaftlich total relevante Themen und Plattformen, die dazu geeignet sind, Verständigung herbeizuführen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen, zwischen Kulturen und zwischen allem. Mhm. Und das ist so mein Ding. Und BWL, ich finde Unternehmertum super spannend. Ich bin total gern Unternehmerin. Ich glaube, ich würde auch prompt wieder ein nächstes Unternehmen gründen. Also so mit unternehmerischen Mitteln sozusagen ins gesellschaftliche Leben positiv im besten Falle einwirken zu können, ist für mich toll.
Mhm. Ja, schön. Und man merkt es auch richtig, dass du so begeistert bist. Was ist das Besondere für dich am Unternehmerinnen-Dasein?
Also ich mag es einfach, Dinge, die vorher sozusagen nicht greifbar waren, also Ideen umsetzen zu können mit Leuten, die genauso begeistert sind für das Thema, was man machen möchte, und dann so zu sehen, wie das sich in der Gesellschaft auch verändert. Mhm. Also zum Beispiel meine Lieblingsanekdote ist, dass am Anfang hat mal ein Kinobetreiber zu mir gesagt, also Frau Debes, Sie sind ja wirklich so ganz charmant, aber ein blinder Mensch im Kino, was soll das? Und das, aber ich kann es total gut nachvollziehen, dass er so dachte, weil das war halt überhaupt nicht in seinem Blickfeld. Mhm. Ja. Er konnte sich das nicht vorstellen, warum ein blinder Mensch ins Kino gehen soll, weil er keinen blinden Menschen kannte. Ja. Und jetzt, wo aber mehr blinde Menschen ins Kino gehen und nicht nur ins Kino gehen, sondern auch selber Blogger sind oder zum Beispiel jemand, von dem ich ein großer Fan bin, ist Filmjournalistin, Lobbyistin und Unternehmerin. All diese Dinge entstehen dann daraus. Es gibt ein Produkt und danach gibt es plötzlich noch mehr Innovation und noch mehr Lösungen. Und das muss aber zuerst irgendjemand vorgedacht haben. Ja. Und dann auch den Mut haben, das umzusetzen, obwohl man es noch gar nicht greifen kann und obwohl es wirklich sehr absurd klingt am Anfang. Oder manche Leute haben auch zum Beispiel gesagt, ah ja, blinde Menschen im Kino, ach, das finde ich ja interessant. Ja, gibt es dann so Braille auf der Leinwand?
Maybe not.
Ich meine, also es ist lustig, ich will mich aber gar nicht darüber lustig machen, sondern das ist einfach der normale Prozess, sich einem Thema, mit dem man sich noch nie befasst hat, anzunähern.
Absolut. Erstmal greifbar zu machen für einen selber. Nur was habe ich eigentlich für Ideen dazu, wenn ich jetzt nicht so tief schon drin stecke wie du, sondern was würde mir dazu einfallen? Das ist so ein Annäherungsprozess. Genau. Du hast gerade gesagt, dass du das Spannende am Unternehmerin-Dasein auch findest, ein Produkt oder eine Idee zu entwickeln, wofür sich auch andere begeistern können. Ja. Jetzt machst du ja die App nicht allein, sondern hast sicherlich ein Team, die hoffentlich oder wahrscheinlich auch genauso begeistert sind von dem Produkt wie du. Wie groß ist denn dein Team und hast du das, sind da auch Betroffene Teil deines Teams? Also sprich, ne, so die dann auch profitieren von dieser Entwicklung. Das würde mich mal interessieren.
Also wir sind zurzeit nur 3 Leute. Wir haben in der Pandemie einige Leute, ich sage jetzt mal, verloren. Und wir suchen aber neue Leute.
Ah ja, also Achtung, bitte. In welchen Bereichen denn?
Wir suchen Entwicklerinnen, sage ich jetzt mal, und Salespersonen, Sales-Expertinnen mit Schwerpunkt Frankreich jetzt erstmal. Aber wir brauchen noch andere Leute im QA-Management und Projektmanagement.
Okay.
Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Ich habe bei Fritz gehört, dass er gesagt hat, White Saberism. Und in diesem Zusammenhang ist mir irgendwann auch mal aufgefallen, dass ich so wirke auf manche Leute, als würde ich sozusagen Seeing Saberism machen.
Ja.
Also ich finde, das stimmt zwar nicht, aber das sagen vielleicht Leute, die so im White Saberism-Bereich auch. Ja, ich habe das entwickelt, weil es halt eben nicht vorher noch nicht gab. Wir haben uns natürlich aber mit den blinden und gehörlosen Verbänden und auch mit einzelnen Leuten auseinandergesetzt.
Ja.
Und trotzdem war es halt oft so, dass der Vorwurf kam, wir würden uns jetzt bereichern an der Behinderung einer von Menschen. Und um dem, ich habe das dann total ernst genommen, habe mich gefragt, okay, wie könnte das sozusagen wie können wir das weitergestalten, dass blinde und gehörlose Menschen tatsächlich mehr Gestaltung, mehr mitgestalten können. Und deshalb, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir dabei sind, die Firma in eine gemeinnützige GmbH umzuwandeln. Und gleichzeitig wollen wir aber daraus ein Social Franchise machen. Ja. Das heißt, die Technologie, also die Plattform und die App, die wir entwickelt haben und vor allem diese sehr hohen Security-Auflagen, die wir erfüllen konnten, der Studios, der amerikanischen Studios, das wollen wir sozusagen jetzt global ausrollen.
Mhm.
Und wir machen das einerseits, um das auch in die anderen Länder zu bringen. Und andererseits, um auch eine Einkunftsmöglichkeit und eine Mitgestaltungsmöglichkeit für die Anwender selbst zu gestalten, weil wir waren so der Impulsgeber, wir haben es jetzt entwickelt und aufgebaut, wir können sozusagen Best Practice und alles Mögliche teilen mit den verschiedenen Unternehmern und Unternehmerinnen und Verbänden in den anderen Ländern und gleichzeitig bringen wir aber ein Produkt, was halt eben schon fertig ist und Einkünfte generieren kann. Und deshalb versuchen wir uns auch sozusagen kritisch damit auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie können wir noch mehr Innovation ermöglichen aus der Zielgruppe heraus.
Ja, super, wunderbar. Und es bietet sich ja regelrecht an, dieses Franchise-Thema, weil letztlich ist das Produkt ja entscheidend und das in die Märkte zu bringen bei den Menschen, die sich am meisten auskennen mit den Märkten. Ich würde dich gerne noch mal ganz kurz bitten, weil nicht jeder unserer ZuhörerInnen hat vielleicht die Michael-Fritz-Folge gehört und kennt vielleicht auch die Begrifflichkeiten White Saberism nicht. Kannst du noch mal erklären, was du damit meinst, auch mit dem Seeing Saberism, den Vorwurf, den du dir sozusagen selber gerade noch mal reingeholt hast?
Also das hat ja Michael Fritz selber schon sehr gut erklärt. Also ich kann das nicht so gut erklären wie er. Aber im Endeffekt geht es mir darum, ich möchte nicht als sehende Person mich über blinde Menschen stellen und denen jetzt die Lösung anbieten, die ich für sie erdacht habe. Sondern jetzt, wir haben es wie gesagt gemacht, weil es es vorher auch nicht gab. Und aber jetzt sind wir halt bereit, das weiterzugeben. Vor allem bin ich total gespannt auf die Innovationen, die halt eben von der Zielgruppe selbst herauskommen.
Ja.
Von denen ich total überzeugt bin.
Ja, spannend. Ja, also der nächste Schritt. Da musst du uns unbedingt auf dem Laufenden halten, wenn es denn soweit ist. Wie viele Filme habt ihr inzwischen in der Datenbank? Ich habe irgendwas von 500 gesehen. So, kann das sein?
Ja, also insgesamt mit den Festivalfilmen, weil die Festivalfilme, zum Beispiel die Berlinale, die stellt jetzt auch wieder ein paar Filme, macht ein paar Filme zugänglich sozusagen. Die Filme, also insgesamt haben wir so circa 900 Filme bereitgestellt. Und ja, genau.
Und kannst du.
Aber das ist ehrlich gesagt, Entschuldigung, das ist ein bisschen zu wenig, weil eigentlich bietet in Deutschland, muss man sich vorstellen, starten im Jahr 400 Filme ungefähr, 450 Filme. Und wie gesagt, als gemeinnützige GmbH suchen wir auch noch eine Möglichkeit, noch in dieser Bandbreite die Filme anbieten zu können, weil viele Filme sind sozusagen unter dem Radar. Und unser Ansatz ist eigentlich mit dieser Plattform, die wir jetzt weiterentwickelt haben, dass wenn der Film fertiggestellt wird, eine barrierefreie Fassung erstellt wird. Mhm. Und die wird dann sozusagen aber über die ganzen Vertriebswege, über die ganzen Verwertungsstufen geteilt und nutzbar gemacht. Mhm. Also für die, zum Beispiel, wenn Universal jetzt einen Film auf der Berlinale laufen hat und die stellen schon eine Audiodeskription her, dann können sie die Herstellung der Audiodeskription und der Untertitel und die Bereitstellung über Greta und Starks auch für den, nicht nur für den Kino, sondern für den Streaming-Release, für Festival, wie gesagt, und dann später auch fürs Fernsehen. Also daran arbeiten wir jetzt gerade, dass es durch alle Verwertungsstufen durchrutscht. So dass die, weil es ist ja immer eine Kostenfrage. Ja. Ne? Ich meine, die Leute, jeder ist für Barrierefreiheit und Inklusion, aber man fragt auch, okay, wie kann ich die Kosten refinanzieren? Und man kann die Kosten einerseits refinanzieren über die Zuschauer im Kino und andererseits aber halt eben auch darüber, dass man sich die Kosten teilt. Ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Synergien und Kooperation.
Mhm, genau, das war auch ein bisschen meine nächste Frage gewesen. Eure App ist ja kostenlos für den User. Wie ihr euch überhaupt finanziert, also aktuell?
Ja, also die Bereitstellung der barrierefreien Fassung ist ein kostenpflichtiges Angebot. Mhm. Und die Verleiher beauftragen uns oder die Festivals oder wer auch immer, Fernsehsender. Aber wir haben zum Glück neue Partner gewonnen im Fernsehbereich RTL 2 und RTL. Mhm. Und jetzt sprechen wir auch mit den ersten Streaming-Anbietern für ihre Kino-Releases oder halt eben auch für Streaming selbst. So entwickelt sich das eben weiter.
Gibt es irgendwie irgendwelche großen Studios, Verleiher oder irgendjemanden im deutschsprachigen Raum, wo du sagst, hier, mit denen haben wir noch nicht gesprochen oder die haben noch nicht zugegriffen für den Fall, dass die zuhören, dass wir dann einen kurzen Appell raussenden können, mit denen ihr gerne in Austausch treten wollt?
Also liebe Verleiher und Verleiherinnen, die bis jetzt noch nichts bereitgestellt haben, ihr wisst ja, wer ihr seid oder wer damit gemeint ist. Also ich finde viel spannender, ehrlich gesagt, dass es total engagierte Verleiherinnen und Verleiher gibt, die das schon seit Jahren machen. Mhm. Und zwar, weil sie auch wissen, dass das ist ihr Verständnis von Kino. Mhm. Das ist ein Ort, wo Leute zusammenkommen. Und dann ist es ja auch so, also wir haben ungefähr 150 Filme pro Jahr. Und diese 150 Filme schauen sich so circa 80.000-100.000 Leute an. Und also in einem Jahr wie 2020 jetzt, oder 2019, Entschuldigung. Mhm. Und das ist fürs Kino-Ding gar nicht so unerheblich. Also wenn man von einem Kinoeintritt ausgeht zwischen 8 und 10 Euro durchschnittlich, dann sind wir bei 800.000 Euro, die diese Zielgruppe erwirtschaftet. Und da sind noch nicht Concessions eingerechnet. Und da ist auch noch nicht eingerechnet, dass sie ja auch immer zu zweit ins Kino gehen, mindestens zu zweit ins Kino gehen, wie halt eben sehende und hörende Menschen auch. Also das ist nicht nur ein gemeinnütziger Bereich, sondern das ist auch ein Bereich, ähnlich wie Schulkinowochen, der wirklich so als Zuschauerentwicklungstool taugt. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem auch eine Frage des Engagements, weil man muss es vorher planen, wie viele Filme habe ich dieses Jahr. Mhm. Man muss die Audiodeskription wesentlich vor dem Kinostart in Auftrag geben, damit das alles rechtzeitig fertig wird. Also es hat auch ein bisschen was, es ist einfach auch eine definitive Entscheidung. Und also hier in Berlin, Neue Vision, Piffel, X-Verleih, Konstantin in München oder auch Disney macht ganz konsequent alle ihre Filme, stellen die bereit, Universal, Warner, also da gibt es wirklich sehr viele. Also eigentlich machen es die meisten.
Okay, das ist doch schon mal gut zu hören.
Ja.
Ist gut, dass wir jetzt darüber nochmal ein bisschen intensiver reden, dass man auch das Word ein bisschen spreaden kann im Dinglish. Vor allen Dingen, weil das natürlich in die Kerbe schlägt, in der wir uns alle gerade bewegen. Buzzword Nachhaltigkeit, Buzzword Diversität. Alle wollen irgendwie nachhaltig sein, alle wollen Diversität und sagen dann aber am Ende, es kostet halt viel Geld und ja, weil es halt jahrelang einfach nicht mitgedacht wurde und jahrelang ignoriert wurde. Und jetzt gibt es eben eine neue Zeitrechnung und jetzt gehört das mit aufs Tableau und von Anfang an einfach kalkuliert. Ja, also wenn das so viel teurer ist, dann muss es halt mitberechnet werden in den Budgets künftig. Und ich finde, das ist so irgendwie die Umdenke, die stattfinden muss, dass kein Add-on ist. So wenn es noch übrig bleibt, mache ich es noch. Mhm. Sondern mein Budget dafür sieht vor, dass ich ein diverses Team habe mit einem inklusiven Produkt, was nachhaltig produziert wurde. Ja, also das ist, glaube ich, irgendwie in dem Zeitalter, in dem wir jetzt leben.
Genau, man muss es sowieso machen. Also das ist sowieso das Richtige zu tun. Also ganz oft ist es so, dass wir alle immer wieder uns vor Entscheidungen, die richtig sind, scheuen. Ja. Und wie du gesagt hast, es ist sowieso das Richtige zu tun. Warum? Weil man halt eben möchte, dass möglichst viele Menschen an dem Film, den man herausbringt, teilhaben können. Ja. Und dann geht es eher so darum zu überlegen, okay, wie kann man es machen, so dass es Spaß macht. Ja. Das war auch früher mal unser Slogan. barrierefreies Kino, das Spaß macht, weil wir es halt den Verleihern und der Kinobranche insgesamt so einfach wie möglich machen wollten. Ja. Daran arbeiten wir weiterhin, wie ich schon gesagt habe, indem wir halt eben noch mehr Zuschauer ansprechen. Wir haben auch noch andere Projekte, wo es um Jugendliche geht oder um fremdsprachige, also Sprachlernende. Und also wir denken die ganze Zeit darüber nach, was können wir für die Kinobranche tun, und gleichzeitig können wir halt die Leute mehr ins Kinoerlebnis teilhaben lassen. Und aber so kann ja jeder über sein, also die Dinge halt nachdenken, und zusammen kann man dann halt eben auf Innovationen kommen, die es noch nicht gibt, die aber halt zukunftsweisend sind.
Absolut, finde super wichtig und richtig, dass du da so eine Vorreiterrolle auch einnimmst. Toll, dass wir da heute mal dich drüber reden können. Ich gieße mir mal ganz kurz einen Schluck koffeinfreien Kaffee ein, gib mir eine Sekunde.
Kein Problem.
Ich wollte noch keinen Kaffee getrunken und ich brauche noch einen Schluck warmen Kaffee. Okay. Du kennst dich ein bisschen im Berliner Förderdschungel aus, habe ich gelesen. Und du bist da, hast dich da durchgekämpft. Wie sind für dich die Fördermöglichkeiten aktuell in unserer schönen Hauptstadt? Sind die ausreichend, um solche Ideen wie deine auf den Weg zu bringen?
Ja, also ich möchte erstens mal nochmal sagen, also Greta und auch der Erfolg von Greta, den gibt es nur wegen der Verleiher und der Produzenten der Festivals, die uns beauftragen. Also wir haben zwar die Technologie entwickelt, aber es wird wirklich von der ganzen Kinobranche getragen, auch von vielen Kinobetrieben, die auch irgendwelche Veranstaltungen machen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Mhm. Dann wollte ich noch dazu sagen, dass wir wöchentlich Feedback bekommen von Anwendern, die sowas sagen wie, ich war gestern mit meiner Tochter im Kino zum ersten Mal oder mal wieder und es war so schön und ich wusste gar nicht, dass barrierefreies Kino so einfach sein kann, und vielen Dank dafür. Und das ist ja im Endeffekt Feedback für die Kinobranche, voll, für das Kinoerlebnis. Und du hast mich vorhin gefragt, was ist für mich so quasi das Tolle am Unternehmersein? Für mich ist es toll am Unternehmersein, dass ich Sachen mache, die ich total toll finde, wo es total gutes Feedback gibt, mit total netten Leuten in der Kinobranche. Unsere Ansprechpartner sind super nette Leute und wir kriegen auch noch Geld dafür.
Ja. Win-win-win-win-win, wie man im BWL-Buzzword-Bingo sagt.
Genau. Und was die Förderlandschaft anbelangt, sowohl die Instrumente der Filmindustrie als auch hier in Berlin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich BWL studiert habe, wusste ich nicht, was Wirtschaftsförderung ist, und ich wusste nicht, dass Wirtschaftsförderung so cool sein kann. Also mir geht es so, meine Erfahrung ist, dass sich alle Akteure total um uns kümmern, dass sie uns manchmal anrufen und uns besuchen kommen wollen. Irgendwann hat mich mal, ich glaube, jemand von der Senatsverwaltung angerufen, hat gesagt, ja, Frau de Wese, wir wollten mal bei Ihnen vorbeikommen. Und ich dachte, warum? Wieso? Ich habe es gar nicht verstanden, wie Wirtschaftsförderung funktioniert. Aber also wir haben total Glück. Wir kriegen auch oft, also gerade im letzten Jahr haben wir alle Förderungen bekommen, die wir beantragt haben. Also wir fühlen uns da wirklich sehr gut aufgehoben. Wir haben alle Möglichkeiten. Also ja, ich bin wirklich total begeistert. Und ich hoffe, dass jeder diese Art von Erfahrung macht, mehr als genug Geld zu haben für das, was er machen möchte oder das, was sie machen möchte.
Fantastisch. Da hört die Wirtschaftsförderung dieser Stadt hier wahrscheinlich gerade mit offenen Ohren begeistert und lächeln zu. Ja. Sehr schön. Also das sind ja auch mal schöne Nachrichten, weil oftmals hört man ja eben auch aus so einem Kreisen, ja, auch das Gegenteil, dass es kompliziert ist. Aber wie toll, also ich habe auch nur gute Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Insofern kann ich da auch in diesen Reigen mit einschließen. Ja. Super. Das hat euch ja offensichtlich auch ermöglicht, dass ihr noch ein Hardware-Produkt entwickelt habt, nämlich die Datenbrille für Gehörlose. Erklär uns das mal, was ist das genau?
Also leider haben wir das jetzt gerade eingestellt, weil es einfach doch viel zu kompliziert ist. Ja. Ich bin ja so ein Typ, ich sage mir immer, so schwer kann das ja nicht sein. Man kann ja schon seit 50 Jahren auf den Mond fliegen, also wird man ja wohl auch jetzt hier so eine App machen können oder können wir auch so eine Datenbrille machen. Nur unsere Vision war größer, als die Technologie zu dem Zeitpunkt geboten hat. Aha. Nämlich also in der Größe, zum Beispiel wir wollten es halt klein und schmal haben und die Batterien waren damals noch nicht so weit. Wir wollten, dass man die Untertitel gefühlt so im Raum sieht, auf der Leinwand, obwohl sie sozusagen auf dem Glas, auf dem, auf dem, auf, ja, einfach auf dem, auf der, auf dem, auf dem, auf der Optik sozusagen dargestellt werden. Und das hat alles nicht so geklappt. Hardware-Entwicklung ist auch viel kostenintensiver als Software-Entwicklung. Und wir haben uns jetzt halt erstmal darauf fokussiert, die Plattform zu entwickeln, diese Security-Approval zu bekommen, um wirklich global mit dieser App und mit diesem Mehrwert tätig sein zu können und auf das Angebot der Fremdsprachlichkeit sozusagen. Mhm. Und wenn wir das gut und solide aufgebaut haben, auch mit dem einen Aspekt des Social Franchise, also wir haben schon von ungefähr 50 Partnern, die wir angesprochen haben, 18 Partnerländer, die Greta in ihre Heimat, sozusagen in ihr Land, in ihrem Land launchen möchten. Mhm. Das sind so verrückte Länder, also nicht verrückt, aber es geht von Indien bis nach Argentinien und super. Mexiko. Ja. Und da bin ich wirklich super aufgeregt. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, weil das eine Einkommensquelle ist für die blinden oder gehörlosen Unternehmerinnen dort, UnternehmerInnen dort. Und zum anderen begeistert es mich natürlich, noch mehr barrierefreies Kino quasi global weltweit ermöglichen zu können. Also daran arbeiten wir gerade ganz viel. Und wir hoffen, dass die anderen großen Player, Apple und so weiter, dass sie mal endlich mit einem Headset herkommen, was wir dann dafür einsetzen können. Und wenn nicht, dann machen wir halt eben in unserer Zoom vielleicht nach einer Kooperation oder entwickeln das weiter. Ja. Aber es ist jetzt im Augenblick ein bisschen auf Eis gelegt.
Okay, auch hier der Aufruf, falls irgendjemand jemand mitmachen möchte, der kann sich dann bitte bei uns melden oder bei Zenit direkt, aber das klingt ja super spannend, aber ihr habt ja jetzt recht viel vor, auch mit dem Social Franchise, was du schon angesprochen hast, insofern langweilig wird es euch jetzt erstmal nicht, oder?
Nee, langweilig ist sonst gar nicht.
Ja, fantastisch. Vielleicht nochmal ein bisschen über deine Gründungsgeschichte. Du bist ja nun mal eine Female-Entrepreneurin. Berlin ist der Hotspot von Startups auch immer noch. Gott sei Dank, wir kämpfen ja wild mit anderen Städten, aber Berlin ist immer noch Vorreiter. Wie war das für dich damals hier zu gründen? Und du hast ja vorhin gesagt, du würdest auch weiter, erstmal wird die erste Frage, wie war das damals hier für dich zu gründen?
Also als ich meine Firma Greta & Starks in 2014 gegründet habe oder Ende 2013, ich glaube, da gab es den Begriff Startup zumindest in Berlin noch nicht. Mhm. Damals hieß es noch Existenzgründung. Und ich habe halt BWL studiert und ich hatte auch eine Vorlesung bei einem Dozenten, Herr Ripsas, der war schon so einer der ersten Vorreiter für Entrepreneurship. Mhm. Und der hat wirklich sehr ermutigende Vorlesungen gehalten. Und ich habe da halt eben mich zum ersten Mal darüber auseinandergesetzt, Businessplan zu schreiben und so weiter. Ich hatte schon im ersten Semester, habe ich schon angefangen, meinen Businessplan zu schreiben und hatte damals schon auch sogar eine Idee, das ist wirklich voll lustig, zu einer Studentenplattform, wo man sich über austauschen konnte, über Berufe und wo Unternehmen sich auch vorstellen können und so weiter. Mhm. Und das habe ich an dem Rechner von einem Kumpel von mir, der wiederum in der WG, ich hatte noch nicht mal einen Rechner, mhm. ich hatte schon ein Geschäfts Idee, die ich versucht habe, niederzuschreiben. Und wie gesagt, der Rechner von einem Kumpel stand in der WG von Freunden von ihm. Und also an der Hochschule für Wirtschaft und Recht habe ich ja studiert. Und da war ich sehr früh mit dem Thema Unternehmertum konfrontiert. Und auch zum ersten Mal, ich hatte gar nicht vor, ich habe noch nie als Kind gedacht, ich werde mal Unternehmerin. Mhm. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, dass ich Apps entwickle oder so. Das hatte schon was mit der Studienzeit zu tun.
Ja. Spannend. Dann hast du dich ja ausgerechnet noch für einen herausfordernden Bereich entschieden, nämlich in Social-Business-Unternehmen. Man sagt oder Studien sagen, dass gerade Unternehmen mit Social Impact ein bisschen begrenzteres Wachstum haben. Warum glaubst du, haben die das schwerer als normal skalierbare Unternehmen?
Also das kann ich jetzt nicht beantworten und ich finde auch, sich im Social Impact Bereich selbstständig zu machen, nicht unbedingt herausfordernder als halt mit einem Profit Bereich sozusagen. Mhm. Ich glaube, die meisten Unternehmer machen einfach, was sie interessiert. Ja. Mich hat einfach das interessiert. Und wie ich schon gesagt habe, mich hat interessiert, mehr Zuschauer fürs Kino zu erreichen und auch für die Zuschauer bessere Kinobesuchsmöglichkeiten. Also das ist einfach mein Thema, ist einfach wirklich Kino. Ja. Und deshalb habe ich etwas entwickelt im Kinobereich.
Ja. Cool, das ist echt total dedicated. Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, Gründen ist wie eine Entdeckungsreise. Was hast du denn auf dieser Entdeckungsreise über die letzten Jahre alles so entdeckt
und erlebt? Also ich habe erstmal alle meine Schwächen entdeckt. alles, was ich noch nicht kann, ich habe meine Ängste entdeckt. Ich habe also das Tollste an dieser Entdeckungsreise ist wirklich, dass ich für mich selbst gewachsen bin. Ja. Ich würde sogar sagen, ich bin mindestens dabei, über mich selbst hinauszuwachsen, wenn ich nicht schon ein bisschen über mich hinausgewachsen bin. Also das Spannendste ist wirklich die Auseinandersetzung mit sich selbst, weil wenn ich etwas machen möchte, wovon andere Leute profitieren, wenn ich andere Leute überzeugen möchte, das Produkt zu kaufen, bereitzustellen, wenn ich ein Team führen möchte, muss ich selbst erstmal alle meine eigenen Abgründe kennen, damit ich eine lockere, entspannte Unternehmerin bin. Das war ich schon immer. Aber was ich zum Beispiel noch nicht war, ist, dass ich auch in manchen Situationen klar definieren konnte, was ich wollte. Ja. Ich war, also viel, man spricht ja zurzeit sehr viel über empathische Führung. Und ich habe dann immer gedacht, hey, empathische Führung ist doch vollkommen normal. Hey, warum sprechen jetzt alle so darüber? Und da ist mir aufgefallen, also ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Ich glaube nicht. Aber für mich war das Thema gar nicht empathische Führung, weil ich bin einfach per se schon immer empathisch gewesen. Für mich war es eher zum Beispiel Autorität. Also selbst autoritär zu sein, auf eine konstruktive Art und Weise. Ja. Ganz klar zu sein, was ich will, das weiß ich meistens schon, aber das dann auch noch gegenüber anderen Leuten zu formulieren und ganz klar Erwartungen zu formulieren und dann auch die Leute zu konfrontieren, wenn sie die Erwartungen nicht eingehalten haben. Und das war für mich so ein Punkt, den ich jetzt in der letzten Zeit gelernt habe. Und das ist so ein Punkt, wo ich halt eben über mich hinauswachse, weil ich da auch sozusagen meine Konflikt, meine Freunde würden nicht bestätigen, dass ich konfliktscheu bin, aber in manchen Situationen, da bin ich halt konfliktscheu gewesen und jetzt habe ich das halt eben gelernt und das ist sehr spannend, weil das ist so wie im Film halt, ne? Man sieht jemanden, wie er seine Heldenreise macht, wie er sich verändert und so ähnlich ist halt eben Unternehmertum für mich.
Sehr spannend, danke fürs Teilen. Hast du da einen bestimmten Prozess durch? Bist du da zu einem Coaching gegangen oder wie hast du das erlernt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe es tatsächlich mit einem Coaching gemacht, weil mir aufgefallen ist, dass ich habe gemerkt, diese gläserne Decke, da hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt für mich wirklich was damit zu tun hat, dass ich eine Frau bin. Also ich spreche ausschließlich noch von mir selbst. Ja. Kann auch sein, dass ich voll naiv bin und das nicht merke. Aber dass ich eine schwarze Frau bin oder dass ich überhaupt eine Frau bin, mein Gefühl war nicht, dass das mein Thema ist, sondern mein Thema waren meine eigenen Barrieren, meine eigenen Ängste oder Ängste. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann auch ein Coaching gemacht. Aber ich habe schon viele Sachen versucht. Bin ja auch in verschiedenen Unternehmernetzwerken, unter anderem bei Medianet.
Sehr schön.
Genau. Und da gibt es ja auch viele Workshops. Und es ist ja immer spannend, was über sich und übers Menschsein kennenzulernen. Ja. Das ist dann auch wieder wie im Kino. Und genau, ich hatte eine Coachin, die machte Energy Leadership, heißt das, Core Energy Coaching. Und ich habe dann auch die Pandemie, wo die Kinos halt eben geschlossen waren, genutzt, um selber eine Coaching-Ausbildung zu machen und habe sozusagen das Handwerk selbst gelernt und und jetzt will ich es halt eben auch in meinem Team und auch noch mehr in die Kinobranche reinbringen.
Und was für ein Coaching hast du jetzt gelernt? Auch Energy Leadership oder Business Coaching?
Genau.
Wie cool. Ja, sehr gut. Also da bist du ja wirklich richtig über dich hinausgewachsen, was das zumindest schon mal angeht, was du jetzt gerade berichtet hast.
Ich bin super glücklich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Indiz dafür ist, aber ich bin einfach sehr zufrieden und sehr glücklich und ich freue mich halt, ich habe Kraft, diese Vision, die ich habe, für die Kinobranche umzusetzen. Ich habe ein tolles Team, wir werden auch noch weiter wachsen.
Interessant, dass du eingangs, also gerade eben gesagt hast, dass du nicht das Thema Frau sein oder schwarze Frau sein sozusagen als Thema hast, sondern eben andere Bereiche. Wie hast du das Gefühl, dass als Frau in Berlin oder in Deutschland zu gründen anstrengender oder herausfordernder ist als Mann? Beziehungsweise das kannst du nicht eins zu eins beantworten, weil du kein Mann bist, aber du hast ja gegründet als Frau. War das leicht für dich oder war das herausfordernd?
Also für mich war es mehr oder weniger leicht, weil es ist ja immer so, wenn man zum Beispiel eine neue Idee hat und dann plötzlich gibt es so eine Art Synchronizität oder keine Ahnung, plötzlich fallen die Dinge zusammen. Am Anfang war es auch so, da haben wir alle Förderungen bekommen, die wir beantragt haben und es lief einfach und es lief überhaupt. Also ja. Insofern, ich glaube nicht, dass es schwer war. Ich meine, ich denke, ich habe auch unbewusst Design Thinking Prozesse gemacht und ganz viele Sachen, die für mich sozusagen normal sind und naheliegend. Ja. Und insofern, nee, ich kann nicht sagen, dass es für mich schwer war. Ich denke, Unternehmertum an sich ist schwer. Also mein Shifu, mein Kung-Fu-Lehrer, der versteht zum Beispiel nicht, warum Unternehmertum für mich ein Weg sein kann, weil das halt so kapitalistisch ist, sage ich es mal, selbst ein Social Impact Unternehmen. Aber für mich ist Unternehmertum ein Weg zur, wie soll ich sagen, zur Selbstentfaltung auf jeden Fall. Ja. Und zum ganz, ganz tiefen Verständnis des Menschen, des Menschseins und des Lebens. Und insofern, ich hatte einige Barrieren und Hürden. Und ich würde sagen, die hingen aber so mit mir selbst zusammen. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist ein sehr heikles Thema. Ich sage nicht, dass es für alle Menschen, also für alle Frauen, schwarze Frauen oder insgesamt BIPOC-Leute zutrifft. Also natürlich gibt es auch strukturelle Themen, strukturelle Barrieren. Also auf jeden Fall. Ja. Aber für mich waren aber meine inneren Barrieren sozusagen schwerwiegender wahrscheinlich. Ja, als äußere Barrieren.
Ja, interessant. Wir haben ja auch die Musikerin Malonda zu Gast gehabt. Die wird jetzt demnächst veröffentlicht. Und da haben wir auch ganz viel über Diversität in der Musikbranche gesprochen und haben uns ganz viel auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, ist unsere zweite Folge, hört da gerne mal rein. Und die hat ganz andere Erfahrungen zum Teil, glaube ich, gemacht, so, also zumindest auf andere Herausforderungen gestoßen. Deswegen ist es spannend, da wirklich nochmal so eine Perspektivwechsel jetzt auch von dir nochmal zu hören. Aber vielleicht eben, weil was du auch so dann mit dir beschäftigt, dass andere Dinge gar nicht so aufgefallen sind oder so.
Vielleicht bin ich auch wirklich naiv oder wenig intelligent, ich weiß es nicht. Ich meine, natürlich bin ich die einzige schwarze Frau in der Kinobranche. Mhm. Und ich bin ja, also klar, wenn ich zum Beispiel zur Berlinale gehe, wo die Kreativen sind, da gibt es viele BIPOC-Leute. Mhm. Aber auf der Business-Seite gibt es keine. Ja. Also wirklich keine. Und es gibt einen schwarzen Mann, der ist auch arbeitet auf der Kinoseite. Ja. Und dann gibt es also natürlich noch andere Leute, aber also klar, aber ich habe darüber noch nie nachgedacht oder hat mich gar nicht interessiert, mich da nicht alleine gefühlt. Also ich war wirklich beschäftigt mit der Vision, die ich eigentlich ins Leben rufen wollte. Und ansonsten darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Also, ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, ob ich einen blinden Fleck habe oder ich weiß es
also,
nicht.
Also scheint dich aber auf jeden Fall ja recht weit gebracht zu haben, dass du da so, wenn auch, wie auch immer du das bezeichnest jetzt als naiv in dem Fall, dann bist du ja gut durchgekommen. Ne? Das kann man ja gar nicht anders sagen. Du hast gerade schon über die Kreativen gesprochen, Innovation als Stichwort ist auch gefallen. Wie innovativ findest du die Berliner Kreativlandschaft?
Ich finde sie super innovativ. Ich finde die Berliner richtig toll.
Ja?
Ja.
Das heißt, du setzt dich viel auseinander mit Menschen, die permanente Innovation vorantreiben und hast, ja?
Ja, also in den verschiedenen Netzwerken, in denen ich bin, da sind ja viele verschiedene Leute, die viele Dinge zum ersten Mal machen und super tolle Ideen haben. Also es gibt sehr viele Unternehmerinnen, die mich beeindrucken hier in Berlin. Ja.
Und hast du das Gefühl, dass Berlin als Stadt beziehungsweise die Politik diese Bereiche auch genügend unterstützt? Also in deinem Fall hat es ja anscheinend sehr gut funktioniert. Und hast du so generell den Eindruck, dass da eine große Zufriedenheit um dich herum ist? Oder muss man mehr tun? Und wenn ja, was? Weil jetzt haben wir die Chance, vielleicht noch was zu bewegen.
Also ich finde, die Kulturbranche und die Filmbranche, die kann auf jeden Fall gute Programme gebrauchen,
ja,
weil es eine wichtige, also aus meiner Perspektive die wichtigste Branche ist. Ich liebe auch Musik und Theater, aber Kino ist halt meine Leidenschaft. Ich lese auch gerne, also alles hat seine Berechtigung und alles ist richtig toll. Also die ganze Kulturbranche, insbesondere die Filmbranche oder alle, bleiben wir einfach bei der Kulturbranche. Da wäre es wahrscheinlich schon angebracht, noch mehr Maßnahmen zu finden, gemeinsam, die einfach noch eine größere Sichtbarkeit. Also ich habe letztens mit meinem Sohn zum Beispiel darüber nachgedacht, weil er ist ja ein Teenager und gerade Teenager gehen noch nicht so viel ins Kino, könnten viel mehr ins Kino gehen, haben wir darüber nachgedacht, was könnte eigentlich eine Innovation sein oder eine Maßnahme, um mehr Teenager ins Kino zu bringen. Und dann haben wir gedacht, hey, vielleicht müsste es sowas wie eine Monats-Abo-Karte geben für 15 Euro und dann können die Teenager in jeden Film gehen. Und dann haben wir mal so ein bisschen angefangen, das durchzurechnen, aber auf jeden Fall haben wir darüber nachgedacht. Ja? Ja. Leute wie du, was, unter welchen Umständen können die ins Kino gehen? Und für diese Art von Gedankenspiele, die dann halt eben ganz neue Dinge bringen können. Also zum Beispiel, ich habe das ja entwickelt, weil ich gar keine Kinotechnikerin bin. Mhm. Hätte ich in Kinotechnik gedacht, wäre ich bestimmt nicht darauf gekommen, eine App zu entwickeln. Ja. Aber weil ich überhaupt gar keine Ahnung von Kinotechnik habe als BWLerin, habe ich gedacht, ach, so eine App. Und also da die verschiedenen Kreativen zusammenzubringen und auf ganz neue Gedanken zu kommen, wie wir Kultur insgesamt, egal welche Art von Kultur, näher bringen können. Also diese Leidenschaft, die wir haben, weil wir es lieben, ein Buch zu lesen, weil es unser Leben verändert, einen Film zu schauen oder tolle Musik zu hören, ja. Wie können wir das halt eben noch mehr den Leuten näher bringen, die nur manchmal so begeistert sind wie wir. Also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es sinnvoll wäre, noch mehr Programme zu haben. Ja. Gerade in Berlin, wo es eine sehr diverse, vielfältige und reiche Kulturlandschaft gibt.
Absolut, wir haben ja auch unendlich viele Kinos in der Stadt, ne? Und die müssen ja auch alle erstmal ausgelastet sein. Und ich habe schon viele Runden auch mit Kinobetreibern gehabt und auch schon viele größere Runden letztes Jahr mit Franziska Giffey, damals noch keine regierende Bürgermeisterin, mit der wir auch über Kulturtickets gesprochen haben, ja. Um zum Beispiel genau so ein Thema irgendwie voranzutreiben, ja. Ja, sozusagen, wie hole ich denn die rein, die viel zu wenig da sind. Genau. Ist natürlich am Ende eine Frage des Preises, auch für die, rentiert sich das, ne? So was bleibt da eigentlich am Ende hängen, weil da sind ja so viele Leute dran beteiligt, das Kino, die Angestellten, die Verleiher, das ganze Marketing, ich meine, du weißt es besser als ich, was da für eine Kette an Ausgaben dran hängt. Insofern muss man das ja auch immer betrachten, die wirtschaftliche Seite. Ne?
Total, aber da kommt ja wieder zum Beispiel eine Kooperation, zum Beispiel, liebe Telekom. Ich meine, so ein Jugendlichen-Ticket, ja, wenn man sich das mal überlegt, das erstmal baut man halt so eine Brücke, dass diese Zielgruppe auch weiterhin später, wenn sie dann in den 20ern, 30ern, 40ern sind, weiterhin ins Kino gehen wollen. Erstens das und außerdem ist es ja auch eine attraktive Zielgruppe, also auch für die Telekom zum Beispiel. Und da könnte man doch irgendwelche Kooperationen entwickeln, die für beide Seiten ein Win-Win sind. Die einen erreichen die Zielgruppe, Entschuldigung, und die anderen erreichen auch ihre Zielgruppe. Ja. Und das am tollsten ist es für die Teenager, weil die können halt kostengünstig ins Kino gehen, so viel sie wollen. Also das ist ja nur, das war jetzt eine Art Schnapsidee. Ja. Aber man kann darüber nachdenken, wie könnte man halt eben so zusammenarbeiten, Kooperationssynergien schaffen, dass jeder was davon hat.
Da müsste man natürlich auch nochmal eruieren, wie kriegt man die Teenager wieder weg von ihren Netflix-Stream-Couching-Geschichten und Games-Abenden, ne, und holt sie wieder rein ins Kino.
Genau.
Weil da ist dann die Frage, Kino als Kulturort, was ja im letzten Jahr auch vielfach gefordert wurde von einzelnen PolitikerInnen in Berlin. Wie kann man Kino als Kulturort wirklich wieder etablieren und attraktiver machen? Das heißt, über das pure Kinoerlebnis hinaus, hast du da auch Ideen zu? Was muss so ein Kino eigentlich jetzt noch alles sein, zusätzlich zu dem, dass es einen Film zeigt?
Also, wie ich schon gesagt habe, ich finde Kinoerlebnisse total wichtig. Natürlich, also meine Kinder zum Beispiel, die schauen sehr gerne Marvel-Filme oder Action-Filme an sich. Aber wir schauen auch mit denen Arthouse-Filme oder Dokumentarfilme. Und es ist halt eine Frage der Vermittlung. Das ist ganz eindeutig eine Frage der Vermittlung. Aber das können Kinobetriebe sehr gut leisten, weil die sind Experten. Und also zum Beispiel, wenn ich in der Schule früher Referate gemacht habe, die so tendenziell langweilig waren, habe ich die Leute immer direkt einbezogen. Mhm. Ich habe gesagt, guck mal, wir haben gerade das Thema Proteine. Warum kann das für dich interessant sein? Hast du schon mal über deine Proteine in deinem Gehirn nachgedacht oder irgendwie sowas? Und dann mussten die so irgendwie zuhören, ob sie wollten oder nicht. Und so kann man ja Jugendliche, also man soll sie ja nicht zwingen, aber man kann Jugendliche auch, also man kann Bezüge herstellen zwischen einem Arthouse-Film und ihrem Leben.
Ja.
Und wenn man das schafft, dann schauen die halt natürlich auch in diesen Film und versuchen halt eben das zu verstehen. Aber das ist zum Beispiel früh bei Literatur, also Faust oder Emilia Galotti. Ich hab einfach nicht verstanden, warum ich mir das antun sollte, obwohl ich Deutsch-LK hatte. Aber ich habe verstanden, weil die Lehrer es nicht geschafft haben, diese universellen Themen der Menschheit zu vermitteln. Also ich habe zumindest nicht, vielleicht habe ich in dem Moment geschlafen, also ich habe es verpasst. Ja. Aber das Potenzial bietet Kultur, wenn man es runterbricht auf das elementare Grundbedürfnis oder elementare Schmerz oder die Verwandlung, die Transformation und so weiter halt. Und ich denke, dass das Kinobetriebe leisten könnten. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine konkrete Idee außer dieses Monatsticket, aber das war halt eben auch die Lösung, die mein Sohn auch so mit vorgeschlagen hat. Wenn das Kino insgesamt günstiger wäre, könnte er halt häufiger am Kinoerlebnis teilhaben. Aber wie das muss man natürlich genau alles ausrechnen. Ja. Da gab es ja auch schon einige Versuche. Ja, aber nur weil bestimmte Versuche in der Vergangenheit gescheitert sind oder vielleicht nicht so erfolgreich waren, wie man es wollte, heißt es noch lange nicht, dass in der Zukunft ähnliche Versuche vielleicht wieder nicht erfolgreich sind, sondern wir können, also die Zukunft ist ja total offen. Wir können gestalten, was wir wollen.
Ja, das stimmt. Ah, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Die Zukunft ist total offen. Wir können gestalten, was wir wollen. Das nehmen wir aber noch nicht ganz als Schlusswort, weil wir ganz gerne würde ich noch einmal mit dir über Netzwerke reden und dann sind wir fast am Ende. Nämlich, du hast es angedeutet schon, du bist ja auch Mitglied im Medianet und freuen wir uns auch sehr drüber und bereicherst das Medianet als Mitglied eben mit solchen spannenden Themen und solchen Entwicklungen, wie du, die du gerade vorgetragen hast. Was ist für dich das Wichtigste an so einer Mitgliedschaft, jetzt nicht nur im Mediennetz, sondern generell an Mitglieder, an Netzwerken. Was gibt dir das?
Also zum einen ist es so, dass ich es liebe, mich mit anderen Unternehmern auszutauschen. Ich finde UnternehmerInnen einfach super spannende Leute. Viele darunter sind visionäre MacherInnen. Das begeistert mich einfach. Also erstens mal das. Zweitens treffe ich einfach insgesamt gerne Leute. Ich bin ein sehr offener Mensch und tausche mich gerne aus. Und ich habe das Gefühl, dass ich in jedem Gespräch eigentlich irgendwas lernen kann. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich viele Zusammenarbeiten ergeben aus diesen ungezwungenen Begegnungen, die man hat, auf einem Empfang oder bei einer Media Night.
Ja, schön. Das ist genau unser Ziel, ne? Dass durch Netzwerke genau sowas entsteht, weil man auch natürlich oft darüber nachdenkt, was ist eigentlich der Mehrwert so? Und es liegt eigentlich auf der Hand, aber das nochmal so richtig in Worte zu fassen, das sind nämlich echt die Begegnungen und tatsächlich die Innovation oder die Ideen, die daraus entstehen und oftmals eben auch die GeschäftspartnerInnen, die da sich daraus ergeben. Insofern spiegelst du das gerade total wieder, was uns auch so wichtig ist. Und sicherlich allen anderen Netzwerken und Vereinen dieser Stadt genauso. Also da haben wir ja alle den gleichen USP sozusagen. Wie deine Vision für die Zukunft mit Greta aussieht, hast du ja schon so ein ganz bisschen skizziert. Dieses Social Franchise hast du dargestellt. Vielleicht irgendwann den Weiterbau der Datenbrille, wenn es irgendwie sich ergibt. Gibt es noch irgendwas anderes, worauf wir uns freuen können, was gerade in der Pipeline ist, worüber du schon sprechen kannst oder magst?
Also das wichtigste Projekt sozusagen ist wirklich diese Plattform weiterzuentwickeln, weil wir die Vision haben, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Fähigkeiten, Kompetenzen, verschiedenen Alters und so weiter einfach sehr diverse Leute zusammenkommen in den einen Film, im gleichen Kinosaal und zur gleichen Zeit lachen oder tief berührt sind. Das ist, woran wir arbeiten, das ist unsere Vision und das auf einer globalen Ebene. Also wenn wir das schaffen, bin ich schon mal mehr als glücklich. Und ansonsten ist es so, ich habe ja schon gesagt, dass ich jetzt auch Coach bin und ich möchte einfach insgesamt dazu beitragen, das Bewusstsein und damit auch die Möglichkeiten, die uns offen stehen, insgesamt zu erhöhen. Bei jedem Menschen, der mir begegnet. Natürlich auch in der Coaching-Zusammenarbeit, aber vor allem auch bei jeder Art von Begegnung, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt viel mehr Dinge, die möglich sind in unserer Welt, als wir uns das manchmal vor Augen halten.
Mhm. Und zutrauen.
Und zutrauen. Und insofern da so sich gegenseitig einzuhaken und zusammen nach vorne zu marschieren für eine Welt, wo wir eine bessere Verständigung haben, bessere Dialoge, wo wir uns näher kommen können. Ja. Also das ist so, woran ich arbeite oder wer ich bin.
Sehr schön, das klingt super. Jetzt die allerletzte Frage noch. Der Podcast heißt ja nicht umsonst The Medium is the Message. Die letzte Message gilt sozusagen dir. Was möchtest du gerne noch mit auf den Weg geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Darüber hätte ich mal früher nachdenken sollen.
Verdammt.
Genau, also meine Message ist sozusagen, dass viel mehr Dinge möglich sind, als wir denken. Und in diesem Zusammenhang und dass ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, Inklusion zu ermöglichen, ist auch eine Wirtschaftskraft. Das ist nicht nur das Richtige zu tun, sondern man kann damit Beschäftigungsmöglichkeiten für sehr viele verschiedene Leute schaffen. Und in diesem Sinne ist meine Erfahrung, dass jeder von uns dazu beitragen kann, andere Leute mit einzubeziehen, egal ob das Menschen sind, die nicht sehen können oder die nicht hören können oder egal um welches Thema es geht, jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, die Hand zu reichen sozusagen, ob auf wirtschaftlicher, unternehmerischer oder einfach auch persönlicher Ebene mehr Leute einzubeziehen und mitgestalten zu lassen und selber auch mitzugestalten.
Sehr schön.
Das ist eine sehr komplizierte Schlusswort.
Das ist aber eine gute Vision. Da geht es wieder um Gemeinsamkeit insofern und um Unterhaken. Dann danke ich dir sehr für dieses spannende Gespräch hier heute mit dir und den Einblick, den du ein bisschen gegeben hast, auch in dein UnternehmerInnen-Dasein, UnternehmerInnen-Dasein in dem Fall ohne Binnen-I. Und freue mich, dass wir weiterhin im Austausch bleiben und was da jetzt noch folgt bei euch. Das klingt spannend. Dankeschön.
Ich danke dir, Janine. Und darf ich noch jemanden grüßen?
Grüß mal.
Gerne. Ich möchte gerne Barbara Pickert grüßen, die für mich eine Heldin ist, eine wirklich total super tatkräftige Frau. Die hat den Blog gegründet, Kinoblindgängerin, und seit sie diesen Blog hat, hat sie mindestens 400 Filme gesehen. Sie guckt jedes Jahr 80 Filme und nicht nur das, sondern mit ihrem Verein Kinoblindgängerin finanziert sie die Herstellung von Audiodeskriptionen und Untertitel für die Filme, die nach dem deutschen Gesetz keine Audiodeskription oder Untertitel haben. Und sie ist einfach eine Lobbyistin, eine kinobegeisterte und super tatkräftige Frau, die mich immer wieder inspiriert. Und deshalb, liebe Barbara, liebe Kinoblindgängerin, ich ziehe meinen Hut vor dir und ich grüße dich sehr herzlich.
Das ist ja was Spannendes. Holst du jetzt ja am Ende raus? Da muss ich kurz nochmal nachhaken.
Du hast mich nicht gefragt.
nach dem Gesetz, die Filme, die nicht untertitelt sind, was besagt dieses Gesetz, dass man manche Filme nicht untertitelt?
Also wir haben ja in Deutschland das Thema, dass alle deutschen Filme und alle deutschen Koproduktionen brauchen eine barrierefreie Fassung. Das ist eigentlich eine UN-Konvention gewesen, die nach und nach in den einzelnen Ländern ratifiziert wurde, unter anderem auch in Deutschland. Aber keiner hat darüber nachgedacht, was passiert halt mit den Blockbustern zum Beispiel oder mit den großen europäischen Arthouse-Filmen oder überhaupt allgemein großen europäischen Filmen, wie zum Beispiel Harry Potter ist ja vielleicht im schlimmsten Fall auch, aber der fällt in diese Kategorie europäischer Film. Und und Barbara hat halt darüber nachgedacht und dann hat sie eine Lösung entwickelt, ihr Verein, gemeinnützige GmbH, Kinoblindgänger, wo sie Spendengelder sammelt und sie arbeitet selbst in der Herstellung von Audiodeskription, das fließt auch nochmal da rein, in diesen Verein sozusagen, damit es auch barrierefreie Zugangsmöglichkeiten gibt für diese Filme. Und da macht sie selbst halt die Fassung und spricht aber auch mit den Verleihern und mit den Kinobetrieben, also mit jedem, der sozusagen involviert ist, damit einfach noch eine größere Bandbreite an Filmen bereitgestellt werden kann oder zugänglich sein kann.
Super, mega spannend. Ja, danke für die Ergänzung nochmal. Ich glaube, das gibt nochmal so ein runderes Bild für die ganze Geschichte. Also tausend Dank. Jetzt versuchen wir nochmal den Abschied hier einzuleuten. Schön, dass du da warst und ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir.
Dankeschön.
Danke.